Der dunkle Fleck im Leben, das ist das Thema unseres Gottesdienstes. Kaum einer ahnt etwas davon. Nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Freunde und Kollegen hielten Robert Enke für den ruhigen, unerschütterlichen und souveränen Profi, den man im Fernsehen sah. Er war der unumstrittene Star von Hannover 96, Torhüter der Nationalmannschaft, stand auf dem Sprung, bei der WM in Südafrika 2010 eine wichtige Rolle zu spielen. Er strahlte eine Ruhe aus, die dem ganzen Team Sicherheit gab. Er galt als Sympathieträger, er war allseits beliebt. Keine Starallüren, keine Affären. Mitten in diesem hektischen und schrillen Geschäft schien der Mann in sich selbst zu ruhen. Das Ehepaar Enke war hier im Raum Hannover überall gern gesehen. Freunde aus der Jugendzeit erinnerten sich, wir haben später noch oft gesagt, dass der Robert ein richtiges Sonnenkind war, dem alles gelang, dem nichts aus der Bahn werfen konnte, der immer gut gelaunt war. Als Robert Enke sich am 10. November 2009 das Leben nahm, konnte es kaum einer fassen. Nur seine Frau Theresa und einige wenige Vertraute wussten damals um den dunklen Fleck in seinem Leben, der Robert Enke seit vielen Jahren belastete. Mal mehr, mal weniger. Es war eine Depression, die er vor den anderen verbergen konnte. Eine seelische Krankheit, die er trotz der unermüdlichen Hilfe seiner Frau und seiner Ärzte dann nicht mehr glaubte, aushalten zu können. Robert Enke hatte so vieles, wovon andere nur träumen. Erfolg, Ruhm, eine offenbar gute Ehe, Beliebtheit, Reichtum, einen spannenden Beruf. Alles, was man sich so denken kann. Aber dieser dunkle Fleck, der trübte alles und am Ende zerstörte er sein Leben. Der dunkle Fleck im Leben, die Bibel berichtet von einem erfolgreichen Mann, dem es ähnlich ging. Er hat eine steile Karriere gemacht, war zum General in der syrischen Armee aufgestiegen. Naaman war sein Name, ein Mann in den besten Jahren, er lebte in Syrien. Es wurde damals auch Aram genannt, weil man die Einwohner Aramäer nannte. Naaman war Oberbefehlshaber unter Ben-Hadad II., der so um 850 vor Christus regierte. Nur, dass man historische Einordnung hat. Das ist kein Märchen, sondern das ist ein realer Vorgang, der uns hier geschildert wird, den Sie auch auf Ihrem Zettel vor sich haben. Die Bibel erzählt uns nicht die gesamte Lebensgeschichte dieses Generals, aber sie wirft ein Licht auf die wichtigsten Wochen. Es sind jene Wochen, in denen sich sein Leben entscheidet und nachhaltig verändert. Der Bericht steht im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige Israels, Kapitel 5. Und Sie haben den Text ab Vers 1, Kapitel 5. Ab Vers 1 vor sich. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, also Syrien, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn, also vor dem König, und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Was war so besonders an Naaman? Er war ein hoch angesehener Mann, steht hier vor seinem Herrn. Er genoss das Vertrauen des Königs und dadurch war er selbst beteiligt an der Macht. Er war so ganz oben angekommen. Er war geschätzt. Das heißt, er stand in hohem Ansehen. Er war berühmt, auch in der Öffentlichkeit. Er genoss Anerkennung. Er hatte eine gute Reputation. Und dann steht hier, er war gewaltig und tapfer. In einer anderen Übersetzung wird das so ausgedrückt. Er war ein großer Kriegsheld. Das heißt, er war als General auf seinem Fachgebiet kompetent. Er konnte bedeutende militärische Erfolge vorweisen. Ein Mann auf dem Gipfel seiner Karriere, mit dem man gern getauscht hätte, mit dem viele damals bestimmt gern getauscht hätten. Wenn da nicht dieser kleine Zusatz stehen würde, aber dieser Mann war aussätzig. Das war der dunkle Fleck in seinem Leben, der alles andere eintrübte. Der dunkle Fleck, der sich wie eine graue Linse vor das Objektiv schob und alles andere, worüber er sich sonst eigentlich freuen konnte, mit einem bitteren Beigeschmack versah. Und das ist die erste Beobachtung, die wir hier machen, die offene Wunde. Wäre das mit dem Aussatz nicht gewesen, hätte Naaman sein Leben und seine Arbeit und seine Karriere unbeschwert genießen können. Es ging ihm gut. Sonst war, soweit wir das wissen, alles in bester Ordnung. Aber diese eine Sache stellte alles in Frage. Und bei Naaman war es im wahrsten Sinne des Wortes eine offene Wunde. Aussatz. An dieser Stelle ist wahrscheinlich nicht die sogenannte Hansensche Krankheit gemeint, also was wir unter Lepra kennen, sondern eine andere schwere Hautkrankheit, die den Körper massiv angriff. In Israel, also in einem anderen Land, wurden Aussätzige, wenn sie so etwas hatten, isoliert und in Quarantäne geschickt. Der syrische General konnte immerhin noch seinen öffentlichen Geschäften nachgehen. Und trotzdem bedeutete die Krankheit für ihn eine schwerwiegende Einschränkung, die ihn offensichtlich quälte. Es war eine ständig offene Wunde in seinem Leben. Das sieht man schon daran, was er alles versucht, um davon loszukommen. Es war nicht einfach nur so ein kleines Zipperlein, was er hatte. Es war wirklich eine Last. Und damit wird Naaman zum Bild, zum Beispiel für die tiefe Not, die ganz viele Menschen auf andere Weise persönlich erfahren. Es mag einem noch so gut gehen. Und trotzdem bleibt immer dieses Aber. Das ist kein Schönheitsfehler, dieses Aber, sondern dieses Aber, das ist ein Schaden, eine Not, die alles andere betrübt, die alles andere belastet, wie wir bei Robert Enke gesehen haben. Da hat einer ausgesorgt im Beruf. Die Kinder sind in guten Berufen ebenfalls gelandet. Es ist eigentlich alles auf einer guten Schiene. Endlich ist das Leben in trockene Tücher gepackt, wie er sagt. Und plötzlich erkrankt seine Frau an Krebs. Und er sagt, ich würde alles hergeben. Ich würde auf alles andere verzichten, wenn sie wieder gesund wäre. Da hat jemand den Gipfel der Karriereleiter erklommen und endlich den Erfolg, für den er so lange schuften musste. Und plötzlich packt ihn die Angst vor dem Neid der anderen. Er bunkert sich ein, er fühlt sich belauert, im Stich gelassen. Er wird immer einsamer. Das ist sein Aber. Es gibt ein englisches Sprichwort, das heißt, unruhig schläft das Haupt, welches die Krone trägt. Uneasy lies the head that wears the crown. Da genießt einer sein Leben in vollen Zügen. Und in einer stillen Stunde meldet sich die Frage, wie lange wird es noch gut gehen? Wie viel Zukunft habe ich eigentlich? Wie lange wird mein Leben vom Tod verschont bleiben? Eine Mutter hat jahrzehntelang für einen guten Zusammenhalt in der Familie gesorgt. Und plötzlich kommt es zum Bruch mit einem ihrer Kinder. Jahrzehntelang treu zusammengestanden. Und irgendwann merkt einer, wir sind uns fremd geworden. Wir haben uns heimlich, still und leise innerlich entfernt. Und es scheint kaum möglich, diese unsichtbare Kluft irgendwie zu überwinden. Und sie alle leben weiter mit dieser offenen Wunde, die nicht zu heilen scheint. Aber dieser gewaltige und tapfere Mann, lesen wir hier, war aussätzig. Verstehen Sie, dieses Aber läuft immer mit. Es ist nicht immer bewusst. Es ist nicht immer präsent. Es kann zwischendurch überspielt und überdeckt werden und doch lässt es den Menschen niemals los. Und früher oder später kommt es ins Bewusstsein zurück, meldet es sich wieder. Man lese mal die Biografien berühmt, da werden sie immer irgendwie auf dieses Aber dann auch stoßen. Einsamkeit oder Krankheit oder Familie zerbrochen oder Alkoholprobleme. Gefährten fand ich guten Rat, doch je teurer der Gefährte, desto bitterer der Schluss, dass ich den letzten Schritt des Wegs alleine gehen muss. Wie sehr wir uns auch aneinander klammern, uns bleibt nur die gleiche leere Bank auf einem kalten, leeren Flur. Allein, wir sind allein, wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt, von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Johann Wolfgang Goethe zählte ja nun in seiner Zeit wirklich zu den am meisten hofierten und bewunderten Persönlichkeiten. Er hat die Kulturwelt jahrzehntelang in Atem gehalten, eigentlich bis heute. Ihm standen alle Mittel zur Verfügung, die man sich nur denken kann. Beste Bildung und Intelligenz, Ruhm, Förderung durch die Medien und durch die Mächtigen seiner Zeit, Reisemöglichkeiten, denken Sie an seine große Italienreise. Und doch soll Goethe sinngemäß einmal gesagt haben, wenn ich die Momente in meinem Leben zusammenzähle, wo ich wirklich unbeschwert glücklich war, dann kommt dabei nicht ein voller Tag zusammen. Nicht ein voller Tag. Das Aber läuft immer mit, die offene Wunde ist immer da. Unser Leben bleibt immer irgendwie Bruchstück, immer gefährdet. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Einige haben sich damit abgefunden. Und andere versuchen wenigstens dagegen anzukämpfen. Und das führt uns zur zweiten Station von Naaman, die offene Wunde, zweitens die verzweifelte Suche. Und ein erster Hoffnungsschimmer für Naaman kommt durch das Küchenmädchen in seinem eigenen Hause. Das sehen Sie hier in Vers 2. Und die Aramäer waren in Streifscharen, das lag einige Zeit zurück, ausgezogen und hatten ein junges Mädchen aus dem Land Israel entführt. Das stand nun im Dienst von Naamans Frau. Also, die muss aber ihre Herrschaft gemocht haben, denn hier steht, sie sprach zu ihrer Herrin, Vers 3, ach, dass mein Herr, also Naaman, bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman greift nach jedem Strohhalm. Er greift so auch nach dieser Nachricht des Küchenmädchens. Er geht mit dieser Information zu seinem Chef, zum König. Und dann lesen wir ab Vers 4, dann ging Naaman hinein zu seinem Herrn, also Ben-Hadad der Zweite, und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram, geh und zieh hin, ich will dir dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand, also der Gruß von Ben-Hadad. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Das Arzthonorar war ziemlich ansehnlich. Umgerechnet waren das 72 Kilo Gold, 350 Kilogramm Silber und 10 imposante Festkleider. Das zeigt übrigens auch, wie viel Naaman seinem König wert war, was für ein wertvoller General das gewesen sein muss. Und Naaman begibt sich auf die verzweifelte Suche nach Hilfe. Er hofft auf Israel. Allerdings, Sie sehen das schon, hält er sich nicht exakt an den Rat seines Küchenmädchens. Er geht nicht zum Propheten Elisa in Samaria, sondern der König denkt sich, halte ich nicht mit den religiösen Stellen auf, geh lieber gleich zur höchsten Spitze der Macht, geh zum anderen König. Und er denkt sich, je mehr menschliche Macht, je mehr menschliches Geld, je mehr menschliche Möglichkeiten, umso größer die auch Aussicht auf Hilfe. Allerdings sehen wir hier, der israelische König fühlt sich zu Recht mit diesem Ansinnen völlig überfordert. Das war Joram. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er nur einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Das war auch eine sehr interessante Interpretation. Ja. Also Joram, der König Israels, findet das Anliegen so absurd, dass er dahinter einen Trick der Syrer vermutet, eine Kriegslist. So nach dem Motto, Ben-Hadad weiß, dass ich nicht helfen kann. Er wird nur behaupten, dass ich nicht helfen will. Und dann hat er einen Anlass, gegen mich einen neuen Streit und einen neuen militärischen Konflikt anzuzetteln. Aber in diesem Fall ist es wirklich nicht so. Keine Kriegslist, sondern es ist nur eine von diesen verzweifelten Ideen, die wir entwickeln. Es ist einer von diesen verzweifelten Strohhalmen, an die wir uns klammern, um die Wunde in unserem Leben zu schließen, um den Aussatz unseres Lebens irgendwie loszuwerden. Und liebe Leute, hier zeigt sich die ganze Hilflosigkeit unserer menschlichen Möglichkeiten. Sogar der mächtigste Mann im ganzen Reich hat kein Mittel gegen diese schreckliche Not. Die verzweifelte Suche funktioniert nicht, obwohl die führenden Leute daran beteiligt sind, alle beide Könige. Und Joram sagt es offen, wir haben keine Chance, dem Mann zu helfen, denn wir sind nicht Gott. Wir haben keine Chance. Was für ein Bild für uns Menschen in unserem aussichtslosen Kampf gegen die offenen Wunden unseres Lebens, gegen die dunklen Flecken, gegen all die Vorboten des Todes. Und Joram bringt es richtig auf den Punkt. Er sagt, was Ben-Hadad von mir verlangt, kann nur Gott. Aber ich bin nicht Gott. Und Naaman gibt noch immer nicht auf mit seiner Verzweifelsuche. Das ist das Gute. Bestimmt hat er jetzt wieder den Rat des Küchenmädchens im Ohr, da ist ja noch der Prophet. Wenn einer helfen kann, dann vielleicht der. Und Elisa hatte mittlerweile auch Wind bekommen von dem Vorfall. Das muss also durch die Flüsterpropaganda ins Land getragen worden sein, was sich da abspielte. Das könnte auch einige Tage dort gedauert haben, diese Kommunikation am Königshof. Und Elisa sagt gleich, schick den Mann noch zu mir. Vers 8. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe. Da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, damit er erkennen wird, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also Joram hatte von sich aus kein Interesse, den Propheten einzuschalten. Er wollte den so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit raushalten. Er wollte ihm keine Bühne geben, da Prophet und König sich nicht sonderlich gut verstanden in jenen Jahren. Aber Naaman sind diese inneren Querelen zwischen König und Prophet egal. Er verlässt den Königspalast, steigt in seine Kutsche ein, nimmt seinen Mitarbeiterstab mit und fährt dann beim Propheten Elisa vor. Vers 9. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisa. Er will sich also jetzt auf die religiöse Hilfe einlassen. Und trotzdem geht um ein Haar noch alles schief. Es geht um ein Haar noch alles den Bach runter. Warum? Weil Naaman ganz bestimmte Vorstellungen davon hat, wie diese Hilfe Gottes aussehen müsste und wie nicht. Er will Gottes Hilfe, aber er will doch seine eigenen Vorstellungen dabei, bitteschön, berücksichtigt fühlen. Ja, und das ist ein Bild für viele unserer Zeitgenossen. Vielleicht für sie selbst. Sie sind gegebenenfalls bereit, Hilfe bei Gott zu suchen. Aber sie möchten Gott am liebsten vorschreiben, wie diese Hilfe auszusehen hätte. Sie lassen sich nicht bedingungslos ein auf das, was Gott ihnen sagt. Sie sagen, ja, wenn da ein Gott ist, soll er mir schon helfen, ich wäre nicht abgeneigt. Aber bitteschön, es sind bestimmte Kriterien meinerseits aufgestellt, die er erfüllen müsste. Und in der Tat gibt ihm der Prophet zunächst auch eine eigenartig erscheinende Anweisung. Hier in Vers 10, der kommt nicht mal selbst, er schickt einen Boten. Da sandte Elisa einen Boten und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch, also deine Haut, wiederhergestellt und du wirst rein werden. Das ist wirklich eigenartig. Und der General, sehen Sie hin, der reagiert empört, enttäuscht und beleidigt. Und im ersten Augenblick können wir ihn verstehen. Er sagt, Vers 11, siehe, da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir rauskommen. Also er kann sich schon mal selber bemühen. Der Herr Prophet, immerhin bin ich der General Ben-Hadads, und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Das war seine Vorstellung davon. So hatte er sich das gedacht. Eine persönliche Behandlung, dass der Prophet Hand anlegt, dass er eine Art Wunderexorzismus da vorführt. Und dieses Bad im Jordan, was soll das? Was soll diese Hilfe? Und das ist die Tragik, wissen Sie? Er ist kurz vor dem Ziel, der Naaman. Kurz vor dem Ziel seiner Hoffnung, seiner Hilfe. Aber als seinen Erwartungen nicht entsprochen wird, will er alles hinschmeißen. Und er will alles abblasen. Also, wenn Gott nicht so handelt, wie ich das erwarte, dann bitteschön nicht. Und hätte er das in die Tat umgesetzt, was wäre passiert? Er wäre schwer krank wieder heimgekehrt. Und auch darin wird Naaman zum eindrücklichen Bild für die ganze Menschheit. Er sucht verzweifelt Hilfe. Wir suchen verzweifelt Hilfe für unsere Not. Wir bekommen von Gott viele Hinweise, hier in seinem Wort, in der Bibel. Gott sagt uns sehr konkret, wie wir ihn und seine Hilfe finden. Er hat uns das sogar aufschreiben lassen. Und in hunderttausendfacher Weise haben sich diese Hilfen bewährt, bei vielen Menschen, die das auch bezeugen. Gottes Boten bieten Gottes Hilfe an. Und das Einzige, worauf wir als Gottes Boten verweisen können, ist Gottes Wort, in dem er sich festgelegt hat. Deswegen geht es hier immer um die Bibel. Im Gottesdienst. Aber diese Hilfe will man nicht. Gerade diese Hilfe will man nicht, weil der Mensch immer noch glaubt, es besser zu wissen als Gott. Und schauen Sie, was Elisa dem Naaman hier kommuniziert. Er sagt ihm, bilde dir nicht ein, dass du deine Situation besser durchschaust als Gott. Bilde dir das bitte nicht ein. Das ist die große Selbsttäuschung deines Lebens, dass du glaubst, dass du dir anmaßt, Naaman, deine Situation und was du brauchst, besser durchschauen zu können als Gott. Ich handle hier nur im Auftrag Gottes. Und wenn man die Bibel weiterliest, dann kann man sehen, genau das ist das Problem. Wir durchschauen nicht die Diagnose unserer Not. Wir durchschauen nicht die Diagnose unserer Not, geschweige denn die Therapie. Wenn wir nicht mal die Diagnose verstehen, wie sollen wir die Therapie durchschauen? Wir verhalten uns wie ein Schwerkranker, der endlich beim großen Spezialisten, beim Facharzt in der Praxis sitzt und sich am Ende sein Rezept doch selber schreiben will. So verhalten wir uns in der Regel. Wir durchschauen nicht die Diagnose unserer Not. Naaman hatte wirklich diesen Aussatz, diese Hautkrankheit. Aber wie Naaman ein Bild für unsere Situation ist, so ist seine Krankheit ein Bild für unsere schlimmste Krankheit. Uns geht es ja heute Morgen hier nicht um Naaman. Naaman ist ja nur das Beispiel. Es geht ja um unsere Lage, um ihre, um meine. Und da sind wir in der glücklichen Situation, dass Gott uns in der Bibel diese Lage noch ausführlicher erklärt hat. In der Bibel, da sagt uns Gott, dass all die verschiedenen offenen Wunden in unserem Leben, dass all unsere Angst, unser Groll, all unsere Vergänglichkeit eine tiefere Ursache haben, die man auch benennen kann. Die schlimmste Wunde in unserem Leben ist nicht eine körperliche Krankheit. Die schlimmste Wunde in unserem Leben ist auch nicht eine psychische Krankheit, die man irgendwie nach klassischen Kategorien benennen könnte, sondern die tiefste, schlimmste Krankheit unseres Lebens geht noch viel tiefer. Es ist die Krankheit unseres Herzens. Die offene Wunde im Leben jedes Menschen besteht darin, dass unser Verhältnis zu unserem Schöpfer zerbrochen ist. Das ist unsere eigentliche Wunde. Wir haben dieses Verhältnis, ob es uns bewusst ist oder nicht, schuldhaft zerstört. Und das ist genau der Befund, den die Bibel Sünde nennt. Das heißt, wir sind schuldig vor Gott. Ich, Sie, jeder von uns, wir sind schuldig vor Gott durch unser selbstbestimmtes Leben, dass wir meinen, wir brauchten Gott nicht. Dass wir stolz meinen, ihm vorschreiben zu können, wie er uns helfen sollte und wie nicht. Dass wir unser Leben für uns leben. Und dass wir dem, der uns alles geschenkt hat und der uns so viel anbietet, dass wir den links liegen lassen. Dass wir ihm, der als Gott einen Anspruch auf unser Leben hat, auf unsere Hingabe hat, dass wir ihm diese Ehre verweigern, dass wir ihm diese Treue verweigern. Dass wir ihn höchstens mal als Marionette für den Notfall herausziehen und ansonsten unsere Ruhe vor ihm haben wollen. Das ist Sünde, sagt die Bibel. Und unser Problem ist, dass uns das auf den ersten Blick nicht einleuchtet. Stehen Sie, das ist unser Problem. Dass uns unser halbherziges bis gleichgültiges Verhältnis Gott gegenüber gar nicht bewusst ist. Wir glauben, das reicht aus, wenn wir uns ab und zu mal einen Gottesdienst gönnen oder ein Gebet abdrücken sozusagen. Entschuldigen Sie den Ausdruck. Wir verstehen nicht, wo die Ursache unseres Problems liegt. Das ist unser Problem. Unsere offene Wunde ist die Schuld vor Gott. Und wir spüren immer nur die Auswirkungen dieser Wunde. Wir ahnen, dass unser Leben gebrochen ist. Wir ahnen, dass unser Leben bedroht ist. Wir ahnen, dass unser Leben endlich ist. Das ist uns alles irgendwie schmerzhaft bewusst. Und wir setzen alles daran, um diese Auswirkungen zu bekämpfen und merken doch, wir kommen nicht ran an die Wurzel. Wir machen immer nur Symptombehandlung. Und wir begreifen nicht, wir begreifen einfach nicht, dass unser Hauptproblem unser Verhältnis zu Gott ist. Ein alter Freund aus Bremen hat bei einer Zugreise mal Folgendes erlebt. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich auch so manche Zugreise mit ihm gemacht habe und ähnliche Gespräche miterlebt habe, die er damals geführt hat, inzwischen schon über 80. Das ist einige Jahre her, der saß im ICE Richtung Frankfurt. Er war im Bordrestaurant, er wollte dort an einem Tisch etwas arbeiten, einen Vortrag vorbereiten. Und da war nur noch an einem Doppeltisch ein Platz frei, an dem eine Dame saß. Und ist ein ganz höflicher Typ, so er fragt, ob er sich dazusetzen könnte. Und dann beschreibt er, dass sie las etwas, ich holte meine Bibel raus, um mich auf meinen Vortrag vorzubereiten. Und er schlug den 51. Psalm auf, also den 51. Psalm im Alten Testament. Und die Dame blickte interessiert herüber und meinte offensichtlich in der Annahme, dass es sich um eine Bibel handeln würde, ach, Sie lesen ja so etwas Ähnliches wie ich. Dann fragte er zurück, tja, was lesen Sie denn? Ja, ich lese Sonette von Rilke, die Elegien von Rainer Maria Rilke. Naja, sagte mein Freund, so ähnlich ist das ja wohl doch nicht. Also der Rilke hat doch eine ziemlich trübe, todesverfallene, morbide Tendenz. Das in der Bibel ja schon anders, die spricht vorwiegend vom Leben. Aber wenn Sie bei Rilke diese verborgene Frage nach dem Sinn des Lebens meinen, gut, dann könnte das schon stimmen. Wollen Sie mir Ihr Sonett mal vorlesen? Und dann las sie das Sonett vor und als das Sonett verklungen war, also müssen Sie sich vorstellen, alles im ICE, Bordrestaurant, an einem Doppeltisch, drumherum die Kellner und das Gerassel der Teller und mittendrin dieses Gespräch. Und als sie gelesen hatte, fragte er, darf ich Ihnen jetzt vorlesen, was ich lese gerade? Und sie sagte, na klar, machen Sie. Und dann begann er die Verse aus Psalm 51 zu zitieren, dieses Bußgebet von David, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und er hielt einen Augenblick inne und schaute auf und er sah in ein tränenüberströmtes Gesicht. Er sagt, er hätte erst gar nicht gewusst, wie er reagieren sollte. Eine eigenartige Situation mitten in diesem ICE-Bordrestaurant. Und schließlich fragte er, sagen Sie, betrifft der Bibeltext Ihre Situation? Und dann brach es aus ihr hervor. Sie sagte, sie habe vor Jahren etwas getan, das sie Tag und Nacht verfolge und das sie nicht loslasse. Eine Abtreibung. Und sie würde keine Ruhe finden. Und sie sagt, das, was Sie vorgelesen haben, ist der Hinweis, den ich seit 30 Jahren suche. Das ist der Hinweis, den ich seit 30 Jahren suche. Verstehen Sie, diese Frau begann zu begreifen, was ihre offene Wunde war. Sie begann zu begreifen, das ist eine Schuld vor Gott, die ich mit Gott klären muss. Sie begann plötzlich zu begreifen, ich muss diese Schuld klären. Ich muss mein ganzes Leben mit Gott klären. Und das ist der persönliche Hinweis, der auch uns aus diesem dramatischen Bericht von Naaman entgegenkommt. Es gibt für unsere größte Not nur eine einzige Lösung. Nur eine einzige Lösung. Und damit sind wir bei der letzten Station, bei der wir Nehemia heute beobachten. Die offene Wunde, zweitens die verzweifelte Suche und drittens die einzige Lösung. Für Naamans Aussatz gibt es von Gott her nur ein einziges Heilmittel, nur eine einzige Lösung. Und Elisa teilt ihm das mit. Elisa, schauen Sie hin, erläutert ihm diese Lösung. Er stellt sie nicht zur Diskussion. Er diskutiert nicht mit Naaman, als der sich beschwert, aber er teilt sie ihm mit. Vers 10. Noch einmal wollen wir diesen Vers lesen. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch, also deine Haut, wiederhergestellt werden und du wirst rein werden. Das ist die einzige Lösung. Die ist leicht, aber sie ist zugleich auch schwer. Verstehen wir, warum diese Lösung schwer ist? Sie beugt seinen Stolz. Denn der General muss sich beugen vor Gottes Anweisung. Ein General muss gehorchen lernen. Und das fällt auch einem General gerade nicht leicht, denke ich. Und deswegen steht hier, dass er sagt in Vers 11, ich hatte nicht erwartet, dass es so kommen würde. Ich hatte nicht erwartet, dass ich mich als General so weit würde demütigen müssen. Ich hatte eine öffentliche Staatsbehandlung erwartet, aber nicht so etwas. Aber vor Gott, liebe Leute, wenn es um Leben und Tod geht, vor Gott, da schmelzen alle menschlichen Unterschiede dahin. Unser Besitz, unser sozialer Background, unser Reichtum, unser Krankengeld, die 72 Kilo Gold, 350 Kilo Silber, die 10 Festkleider, es wird alles unwichtig. Unsere Lebensführung in der Vergangenheit, unsere bisherige Karriere, unser Intellekt, unsere Bildung, unser Beruf, unsere Vorzeigefamilie, es schmilzt alles dahin. Und das Einzige, was in diesem Augenblick noch zählt und wichtig ist, ist, dass dieser Naaman ein Aussätziger ist. Das zählt hier und nicht sonst. Dass der Sünder vor Gott ein Sünder ist, das zählt hier und nicht sonst. Martin Lloyd-Jones, der wohl bekannteste und bedeutendste Prediger Englands im 20. Jahrhundert, hat einmal berichtet, wie er vor Studenten im edlen Oxford gepredigt hätte in der St. Mary's Church. Und hinterher gab es eine Fragerunde und der erste Frager in dieser Runde stellte sich vor als Mitglied der Union Debating Society, also so ein ganz ehrwürdiger Debattierclub. Und er lobte erst Martin Lloyd-Jones Vortrag und fügte dann aber eine Kritik an. Er sagte, hervorragende Rede, bewundernswert, ihre Ausführung. Aber leider, sagt er, gibt es eine Sache, die der ganzen Predigt geschadet hat, Dr. Lloyd-Jones. Ich akzeptiere die Logik Ihrer Argumente, aber eigentlich hätten Sie die gleiche Predigt in der Sache auch vor Landarbeitern in Oxfordshire halten können, also in Kleinkleckersdorf. Ja, nicht vor Studenten in Oxford, sondern vor Landarbeitern in Oxfordshire in Kleinkleckersdorf. Und der Diskussionsleiter bat Martin Lloyd-Jones um eine Antwort. Und Martin Lloyd-Jones sagte, ich gebe zu, dass ich bis jetzt immer davon ausgegangen bin, dass selbst Bachelorstudenten in Oxford nur normalsterbliche Sünder sind. Selbst Bachelorstudenten in Oxford nur normalsterbliche Sünder, selbst Gottesdienstbesucher in Hannover nur normalsterbliche Sünder. In unserer Stellung vor Gott, da schmelzen alle sonstigen Unterschiede, verstehen Sie, auf Null zusammen. Ein Aussätziger braucht Heilung, ein Sünder braucht Vergebung und nichts sonst. Und dafür gibt es nur, wie Gott uns hier deutlich macht, nur eine einzige Lösung. Es gibt definitiv nur eine einzige Lösung. Und diese Lösung, die beugt nicht nur Naamans Stolz. Sie entlarvt auch seinen bisherigen Irrtum. Alle seine intellektuellen Einwände greifen nicht. Sie sind bei näherer Betrachtung auch irrational. Er hat ja selbst keine Ahnung. Er kann sich doch nicht helfen. Er hat doch nichts zu Wege gebracht in dieser Hinsicht. Er sucht sogar verzweifelt Hilfe beim Propheten Gottes und er maßt sich am Ende trotzdem noch an, ihm vorzuschreiben, wie die Hilfe denn nun aussehen könne und wie nicht. Das ist irrational, das ist total irrational. Und diese einzige Lösung, die beugt nicht nur Naemans Stolz, sondern sie schlägt ihm auch alle eigenen Möglichkeiten aus den Händen. Später wird er noch versuchen, sich zu bedanken mit einem Geldbeitrag und der Prophet wird ihm sagen, Naeman, lass dein Geld stecken. Lass dein Geld stecken. Lass dein Empfehlungsschreiben in der Tasche. Wagen, Pferde, Mitarbeiterstab, alles, was du hier so mitbringst, das bringt dir nichts. Das hilft dir nicht weiter. Das kann dir vor Gott keinen Vorteil verschaffen. Du hast nur eine einzige Chance. Glaub dem Wort Gottes. Und tu, was Gottes Wort dir sagt. Und lass dich auf die Hilfe ein, die Gott dir bietet. Das ist deine Chance. Und das ist die einzige Chance. Und dann hat der Naemann aber gute Mitarbeiter. Und man hat den Eindruck, dass seine Leute ihn auch lieben. Denn die schalten sich jetzt ein. Die wagen es ein, sich einzuschalten. Ja, er hatte vorher gesagt, was soll ich mich da 7-mal im Jordan untertauchen? Vers 12, sind nicht die Flüsse Abana und Papan in Damaskus besser als alle Wasser hier in Israel? Da hätte ich auch zu Hause bleiben können. Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab. Er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm. Die merken, dass hier viel auf dem Spiel steht. Die haben etwas kapiert. Und hoffentlich haben wir auch solche Leute, die sich uns in den Weg stellen, wenn wir wegrennen von Gott. Und sie sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, dass er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein, versuch's doch wenigstens mal. Ja, wenn er dir irgendwas Schwieriges gesagt hätte, das hättest du doch genauso gemacht. Nun beuge doch mal deinen Stolz und lass dich auf diese Lösung ein. Verstehen Sie, der Weg für den Spitzengeneral war so leicht. Und deshalb war er so schwer. Deshalb war er so schwer, weil er so leicht war. Er sagte, so wie heute viele sagen, Mensch, aber ich habe doch die philosophischen Systeme alle studiert. Ich habe mich doch um religiöse Ernsthaftigkeit bemüht. Ich habe doch alles getan, Exerzitien, ich bin zu Einkehrtagungen gefahren, ich bin ins Kloster gegangen. Sogar der ehemalige Bundespräsident ist ja dann irgendwann ins Kloster gegangen für ein paar Tage. Ich habe es doch probiert, ich habe doch immer versucht, ein ordentliches Leben zu führen. Ich habe doch versucht, den Schwachen zu helfen. Ich habe meine Brieftasche geöffnet für Leute, die in Not waren. Ich habe alles getan, um meine Kinder religiös zu erziehen. Ich habe doch wirklich genug getan. Alles schön und gut, aber wenn es darum geht, deinen Aussatz loszuwerden, wenn es darum geht, deine Schuld vergeben zu bekommen, wenn es darum geht, dem Tod letztlich von der Schippe zu springen, dann hilft dir das alles nichts. Dann hilft ihnen das alles nichts vor Gott. Das ist die Botschaft hier. Und da sehen wir, auch unser Stolz wird gebeugt, auch unser Irrtum wird entlarvt. Auch uns werden die Dinge, mit denen wir meinen, vor Gott reüssieren zu können, mit denen wir meinen, uns freikaufen zu können, auch uns werden diese Dinge letztlich aus den Händen geschlagen. Es gibt nur diesen einzigen Weg, der so einfach ist und so schwer. Und das ist der einzige Weg, den Gott für Sünder, für Aussätzige gebaut hat. Aber dieser Weg trägt auch. Es ist der Weg, den viele für unangemessen halten. Es ist der Weg, den viele für nicht ausgetüftelt genug verhalten. Aber es ist die einzige Lösung. Und uns ist dieser lebendige Gott noch viel, viel näher gekommen als dem Naemann damals. Uns hat er diese Lösung noch viel deutlicher gebracht in seinem eigenen Sohn Jesus Christus, den er in diese Welt geschickt hat. Circa 850 Jahre später. Und sein Sohn hat hier in dieser Welt Wunder getan. Sein Sohn hat gepredigt. Sein Sohn hat seine ganze Macht gezeigt und seine Vollkommenheit. Und dann ist dieser Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben und leibhaftig auferstanden. Und er hat deutlich gesagt, warum er am Kreuz gestorben ist. Er ist dort gestorben, um unseren Aussatz zu tragen, um für unsere Schuld die Strafe auf sich zu nehmen, die wir mit unserem verwirkten Leben nicht mehr bezahlen konnten. Darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Darum hat er dieses Leid auf sich genommen, was er mit seinem vollkommenen Leben nicht nötig gehabt hätte. Aber er sagt, ich tue es für dich. Ich trage deine Schuld. Ich sühne deine Sünde. Und ich bringe alles in Ordnung. Ich zahle die Rechnung. Und jetzt kann der heilige Gott der Sünde nicht einfach stehen lassen, kann, wenn er Gott bleiben will. Jetzt kann er dir vergeben. weil ich für dich gelitten habe und gestorben bin und weil ich dir bewiesen habe, dass es wahr ist, was ich gesagt habe, indem ich den Tod besiegt habe durch meine Auferstehung. Und jetzt bin ich für dich da und du kannst dich auf mich verlassen. Und ich bin die einzige Lösung für dein Problem. Das ist das einzige Heilmittel gegen den Aussatz der Sünde. Das ist die einzige Antwort auf unsere Verlorenheit vor Gott, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gekommen ist, dass er sein Leben für mich in die Waagschale geworfen hat und für sie und dass er alles bezahlt hat. Und die Frage für uns ist jetzt, wie reagiere ich darauf? Lasse ich mich auf Gottes einzige Lösung ein oder versuche ich immer noch Gott zu bevormunden und zu sagen, Herr, nein, das ist mir doch zu einfach, nein, das ist mir doch zu persönlich, nein, das ist mir doch zu direkt, so direkt will ich es nicht. Wie reagieren Sie? Wie reagiert Naaman? Schauen Sie ein letztes Mal hin, das eigentliche Wunder passiert zwischen Vers 13 und Vers 14. Dankeschön. In Vers 13 reden seine Knechte auf ihn ein. Danke. Und machen ihm nochmal deutlich, hey, wenn er dir was Schwieriges gesagt hätte, hättest du es doch auch gemacht. Warum lässt du dich nicht auf Gottes Lösung ein? Warum glaubst du ihm nicht? Und schauen Sie, was dann in Vers 14 steht. Und irgendwo dazwischen, zwischen Vers 13 und Vers 14, muss das Wunder passiert sein. In Vers 14 heißt es dann, da stieg er hinab und taufte sich 7-mal im Jordan unter nach dem Wort des Mannes Gottes und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Das ist das Wunder. Der Herr General wagt es, seine Meinung um 180 Grad zu ändern, sogar vor seinen Dienern. Er demütigt sich sogar vor seinen Dienern, weil er sich vor Gott demütigt. Er praktiziert das, was man Gehorsam des Glaubens nennt. Er nimmt Gottes Lösung an. Nehmen Sie Gottes Lösung an. Es ist die einzige Lösung. Und er steigt dann wieder ein in die Staatskarosse, lässt sich zum Jordan fahren. Das waren so circa 40 Kilometer. Er taucht dann 7-mal unter im Jordan. Das hat überhaupt keine magische Bedeutung. Das war einfach die Vorgabe, die Gott gemacht hat. Und dann steht hier so schön, da wurde sein Leib wieder rein, so wie der Leib eines kleinen Kindes. Also wir würden sagen, wie die Babyhaut bei der Nivea-Werbung. So wurde sein Leib wieder rein. Und so ist es immer, wenn ein Naaman sich vor dem Wort Gottes beugt. Das heißt nicht, dass alle unsere Krankheiten weg sind. Mancher Mensch kommt zu Jesus und bleibt körperlich krank. Das wird uns nirgendwo versprochen. Das wird erst in Gottes Zukunft so sein, dass dann jede Krankheit von uns genommen wird. Aber es geschieht etwas viel Wichtigeres. Wenn jemand zu Jesus kommt, dann wird seine Sünde abgewaschen. Wenn jemand zu Jesus kommt, dann wird seine Schuld vergeben. Dann sagt Jesus, jawohl, ich habe für dich bezahlt am Kreuz. Und wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust und wenn du mich als wirklich deinen Retter und deinen König akzeptierst und wenn du mich als den anbetest, der ich bin, nämlich als der Sohn Gottes, dann bist du frei, dann bist du mit Gott versöhnt. Und so hat es mein Freund auch in dem Zug dieser Dame gesagt. Er hat einfach weitergelesen dann in Psalm 51, wo es heißt, entsündige mich, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde, tilge alle meine Missetat, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und er hat dieser Frau gesagt, Gott ist in Jesus zu uns gekommen und er will ihnen vergeben. Und dann muss die Frau aussteigen, ziemlich schnell, weil ihre Station erreicht war und sie hat gerade sich nochmal umgedreht und gesagt, können Sie mir Ihre Adresse geben? Und er hatte nichts anderes da, hat schnell seine Adresse auf den Bierdeckel geschrieben, der ihm da vor den Fingern lag und dann ist sie ausgestiegen. Und dann hat sich einige Wochen nichts getan. Er hat ab und zu für diese Frau gebetet und nach einigen Wochen kam dann ein Brief. Und dann erzählte die Frau, wie es weitergegangen wäre. Und sie sei ausgestiegen und wäre gleich in die nächste Buchhandlung geeilt, um sich eine Bibel zu besorgen. Das war ihr erster Weg. Und dann hat sie selber weitergelesen. Und dann hat sie ihrer Schwester davon erzählt, was sie erfahren hätte in diesem Zug. Und sie hat berichtet davon, dass es Vergebung gibt für unsere Schuld. Und auch Naaman kann es nicht für sich behalten, was er da erlebt hat. Und darum fährt die ganze Mannschaft nochmal 40 Kilometer zurück. Jetzt will er nochmal mit Elisa sprechen. Und jetzt erscheint Elisa persönlich. Jetzt, wo alles gelaufen ist. Und sehen Sie diese Begegnung zwischen Naaman und Elisa hier im letzten Vers, in Vers 15. Und er kehrte wieder diese 40 Kilometer, also zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein und trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Siehe, jetzt weiß ich, Elisa, dass der Gott der Bibel der einzige Gott ist. Siehe, Elisa, jetzt weiß ich, dass dein Gott der wahre Gott ist. Und jetzt habe ich begriffen, dass es das einzig Vernünftige und Richtige ist, sich diesem Gott zu unterwerfen, diesem Gott zu vertrauen und die Hilfe anzunehmen, die dieser Gott mir schenkt. Und vor diesem Gott, da musste Naaman lernen, stehe ich mit leeren Händen da. Vor diesem Gott kann ich mich nicht mit Silber, Gold und Feierkleidern freikaufen. Vor diesem Gott kann ich mich auch nicht mit meiner Moral freikaufen, sondern alles, was ich diesem Gott bringen kann, ist meine Hilflosigkeit. Alles, was ich vor diesem Gott niederlegen kann, ist mein Aussatz, ist meine Schuld, ist meine Hilflosigkeit und Ratlosigkeit und Verlorenheit. Aber er will und er kann mir helfen. Am Ende des Tages, nach seiner verzweifelten Suche, hat Naaman eingesehen, für meine offene Wunde gibt es nur ein einziges Heilmittel. Und so ist es auch mit meiner Wunde und mit ihrer Wunde. Das heißt, man müsste eigentlich noch präziser sagen, es gibt nur eine einzige Person, die mich heil machen kann. Und das ist Gott selbst. Und genau diese Einsicht will unser biblischer Bericht auch in ihren Herzen, auch in meinem Herzen wirken, dass wir das begreifen. Es gibt nur diese eine Lösung. Es gibt nur diesen einen Weg für unsere Not. Und darum, und ich darf das zum Schluss so offen sagen, darum tut jeder von uns gut daran, sich persönlich zu fragen, bin ich schon im Jordan untergetaucht? Das heißt nicht, bin ich getauft? Das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint ist die Frage, habe ich diese Kehrtwende zwischen Vers 13 und 14 schon in meinem eigenen Leben erfahren? Bin ich schon zu Jesus umgekehrt? Habe ich das begriffen, dass ich allein von seiner Vergebung lebe? Und daran sehen wir nochmal, jeder trägt hier für sein Leben eine enorme Verantwortung vor Gott. Und diese Verantwortung kann uns keiner abnehmen. Der Prediger ist nur Informant, so wie das Küchenmädchen für Naaman war, mehr nicht. Der Prediger ist nur Informant. Die Gemeinde, die Gottes Botschaft weitergibt, ist nur Informant, ist nur ein Küchenmädchen. Sie hat ihm gesagt, wo er Hilfe finden kann. Aber losgehen und diese Hilfe annehmen, das musste Naaman selbst, sich beugen vor Gott, das musste Naaman selbst. Und bitte machen wir uns das klar, wäre Naaman unverrichteter Dinge nach Hause gefahren, wäre er wahrscheinlich nie mehr von diesem Aussatz losgekommen. Das war seine Chance. Gut, vielleicht hätte Gott ihn nochmal irgendwie angesprochen, aber wäre es dabei geblieben, wäre er nie mehr losgekommen von diesem Aussatz. Wer unverrichteter Dinge mit seiner Sünde weiterlebt, wer Gottes einzige Lösung, und es gibt keine andere Lösung, wer Gottes einzige Lösung ablehnt, sagt die Bibel, der wird die Konsequenzen tragen müssen. Der wird, wenn er jetzt von Gott getrennt bleiben will, auf ewig von Gott getrennt bleiben müssen. Der wird, sagt die Bibel, seine Ewigkeit in der Hölle verbringen, in ewiger Trennung von Gott. Das hat keiner so deutlich gesagt wie Jesus. Und deswegen steht hier so viel auf dem Spiel. Aber deswegen ist diese Lösung auch so großartig. Wer sich auf Gottes Lösung einlässt, wer sich zu Jesus hinflüchtet, der darf von Stund an auch wissen, das schlimmste Problem meines Lebens ist gelöst. Das schlimmste Problem meines Lebens ist wirklich gelöst durch Jesus. Von jetzt an ist die schlimmste Wunde meines Lebens geheilt worden. Von jetzt an ist mein Verhältnis zu dem heiligen Gott, von dessen Urteil alles abhängt. Mein Verhältnis zu ihm ist geklärt, es ist versöhnt, er ist mein Vater. Und auch meine Zukunft ist sicher. Das heißt, mir kann in Ewigkeit nichts mehr passieren, weil er mir ja vergeben hat, weil er mich ja dann zu seinem Kind erklärt hat, weil er ja die letzte Verantwortung für mich übernommen hat. Und bis dahin, bis diese Zukunft anbricht, darf ich auch jetzt schon wissen, auch jetzt schon ist Jesus bei mir. Sie müssen wissen, dass Gott das sehr, sehr deutlich versprochen hat in der Bibel. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es ist nicht wahr, was Reinhard May sagt. Der letzte Schritt, das ist nicht der Schritt, den wir alle eingehen. Die Bank, die kalte Bank, in diesem Gang in einem Krankenhaus, in der wir sitzen, egal ob da noch einer neben uns sitzt oder nicht, wir sitzen nicht allein. Wenn Sie zu Jesus gehören, werden Sie diese Wege nie mehr alleine gehen müssen. So wie Naaman. Als er schließlich wieder in den Wagen stieg, um nach Syrien zurückzufahren, um in seine Heimat zurückzureisen, da war er ein veränderter Mensch. Und er wusste, es wird jetzt nichts mehr so sein wie vorher. Es wird nichts mehr so sein wie vorher. Und ich werde keinen Weg mehr allein gehen müssen. Und ich fahre jetzt auch nicht allein zurück nach Syrien, sondern ich fahre unter dem Schutz des lebendigen Gottes. Er hat seine Hand auf mein Leben gelegt. Er hat mich heil gemacht. Und er ist jetzt auch mein Vater. Ein letzter Gedanke. Ich stelle mir vor, wie der Naaman dann nach Hause zurückgekommen ist. Wo wird er als erstes hingegangen sein? Zu seiner Frau wahrscheinlich, nehme ich mal an, und ihr berichtet haben. Und zum König Ben-Hadad: Sieh an, Chef, was aus mir geworden ist. Ich bin dem lebendigen Gott begegnet. Aber irgendwann, bin ich sicher, wird er auch die Küchenmagd aufgesucht haben. Und wird er sich bei diesem Mädchen bedankt haben und gesagt: Danke, dass du mir den entscheidenden Tipp gegeben hast. Diese Küchenmagd hat ihm das Beste gesagt und das Beste gegeben, was einem Menschen gesagt werden kann. Sie hatte ihm gesagt, wo wir Gottes Hilfe und Gottes Erbarmen ganz konkret finden. Und genau dasselbe wollte ich Ihnen mit dieser Predigt auch sagen. Wenn Sie Gottes Hilfe und Gottes Erbarmen suchen, dann wenden Sie sich an Jesus Christus und er wird Sie hören. Amen.